Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier im 39. Game Talk. Mit mir dabei heute in dieser Episode ist zum zweiten Mal schon der Stefan. Hi Stefan.
Hallo, es freut mich sehr, wieder dabei zu sein.
Der Titel hat es wie immer schon verraten. Wir werden sprechen über The Last Guardian. Endlich können wir hier noch den Podcast dazu nachreichen. Bevor ich es vergesse, die Shownotes zu diesem Podcast gametalk.fm/The Last Guardian. Oder wenn deine App schlau genug ist, dann guck mal in die Beschreibung. Da findest du schon alle Infos, Links und so weiter. Ja, Stefan, ganz kurz. Für diejenigen, die den PS4 Pro Podcast nicht angehört haben, wer bist du?
Ich habe selber mit einem recht guten Freund auch einen Podcast. Das ist der sogenannte Echokraut Podcast. Wir befinden uns mittlerweile in der 14. Folge. Und reden hauptsächlich über japanische Rollenspiele, Rollenspiele insgesamt und auch ein bisschen über andere nerdige Sachen, die vielleicht was mit Japan zu tun haben.
Ja, mit Japan bist du ja hier ganz gut dabei, mit The Last Guardian. Ein Rollenspiel ist's nicht. Trotzdem habe ich mich sehr, sehr auf das Spiel gefreut. Wir erinnern uns, die Entwicklungsgeschichte, die ist ewig lange. Die Vorgänger, die waren gut. Entsprechend waren meine Erwartungen, ja nicht nur meine, wahrscheinlich die Erwartungen der halben Welt, sehr, sehr hoch. Und entsprechend bin ich jetzt hier mal gespannt drauf, wie wir hier urteilen werden über The Last Guardian. Anfangen möchte ich aber mit einem kleinen Blick zurück auf die geistigen Vorgänger, Ico oder Ico, je nachdem, wie man es dann sagen will, und The Shadow of the Colossus. Wie waren so deine Erfahrungen mit diesen Spielen? Du hast, glaube ich, Shadow of the Colossus auch ein bisschen gespielt, ne?
Nicht nur ein bisschen, das habe ich sogar komplett durchgespielt. Ico habe ich nenne es einfach immer Ico, habe ich nicht gespielt. Ich kann mich leider nicht mehr genau daran erinnern, warum eigentlich nicht. Ich fand das nämlich schon seit immer sehr interessant. Aber dann bei Shadow of the Colossus habe ich zugeschlagen, damals zu PS2-Zeiten. Und ich habe damals schon gemerkt, aha, diese Spiele sind scheinbar eher Kunstwerke und nutzen das Medium Game auf ihre Weise aus, um Kunst damit zu erzeugen. Das hat ein sehr, sehr emotionales Ende auch und auch ein extrem gut gemachtes Ende. Und das Coole ist eben, dass die mit so ziemlich allen Regeln irgendwie brechen. Dass das Spiel besteht eigentlich nur aus Endgegnern und man hat eigentlich keine Zwischengegner und allein das war schon so. Und das hat auf jeden Fall sehr viel Eindruck hinterlassen. Ich weiß aber nicht, wie erfolgreich das gewesen ist. Ist ja schon irgendwie nicht unbedingt ein Spiel, was die breite Masse anspricht. So für mein Empfinden ist das schon relativ gut angekommen. Also Shadow of the Colossus fand ich mega geil.
In meiner Filterbubble ist Shadow of the Colossus auch total bekannt, aber ich glaube so, das ist wirklich mehr so was Szeniges und so FIFA, Call of Duty Territorium hat das Spiel nie erreicht, aber egal. Meine Erfahrungen, ich habe seinerzeit für die PlayStation 2 Shadow of the Colossus angespielt, dann nie beendet, habe mir dann später mal die PS3 Ico und Shadow of the Colossus Collection geholt und habe dann dafür Shadow of the Colossus durchgespielt, im Anschluss dann auch Ico durchgespielt. Wir werden wahrscheinlich sogar mal noch einen gesonderten Podcast über diese beiden Spiele machen. Mir hat primär vor allen Dingen so diese Leere gefallen, du hast es auch angesprochen, mir hat gefallen, dass es keine normalen Gegner gibt. Es gibt wirklich nur Endgegner in Shadow of the Colossus. Normale Gegner, die gab's in Ico und das hat mir dann am Spiel da auch am wenigsten gefallen. Also ich mag das echt, wenn es da nur Endgegner gibt. The Last Guardian geht da so einen Zwischenweg, wäre vielleicht schon ein bisschen falsch, aber wir werden noch sehen. Damit sind wir jetzt auch schon beim Spiel, um das es heute eigentlich gehen soll, nämlich The Last Guardian. Kurz ein paar Worte zum Entwickler. Die Geschichte ist ja gar nicht so einfach. Wenn man sich heute das Spiel holt und die Box ansieht, dann steht da drauf, es ist von Gen Design und von SIE, das steht für Sony Interactive Entertainment Japan Studio. Klingt alles sehr einfach, da steckt aber ein bisschen mehr dahinter. Fumito Ueda ist da ein Name, den man immer mal wieder hört. Und jetzt denkt sich vielleicht der eine oder andere, ja klar, der gehört dazu, das wusste ich, aber der ist doch bei Team Ico und warum jetzt, und wo sind denn die jetzt? Die Sache ist so, Team Aiko gibt's heute nicht mehr. Fumito Ueda hat mit Team Aiko zusammen ursprünglich begonnen, The Last Guardian zu entwickeln. Er hat dann aber Team Aiko verlassen. Damit war wahrscheinlich dann die Entwicklung schon so halbwegs eingefroren. Man hat dann The Last Guardian schon fast tot geglaubt zu dem Zeitpunkt. Er hat dann aber im Jahr 2014 die Entwicklung wieder aufgenommen als Director, aber nicht mit Team Aiko, sondern mit einem neu gegründeten Studio, das nennt sich Gen Design. Und mit dem Studio hat er dann das Spiel auch fertig gemacht.
Wenn man nachliest, steht da, dass die Entwicklung wohl 2007 angefangen hat, aber das erste Mal angekündigt wurde es 2009. Ich glaube auch auf der E3 und für die PS3. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mich schon gefragt habe, ja, wann kommen sie denn mit was Neuem? Weil ich würde ganz gerne was Neues sehen.
Ja, ich habe auch immer E3 nach E3. Ich habe immer gewartet, wann kommt jetzt The Last Guardian? Wo ist jetzt The Last Guardian? Und nie kam irgendwas.
Ich meine, es gab nämlich nur diese eine E3, wo es offiziell angekündigt worden ist. Und dann gab es nämlich, glaube ich, auf den großen Messen keine weiteren Ankündigungen oder sonst irgendwas. Und dann ist die Zeit vergangen und typisches Vaporware-Problem. Es taucht immer irgendwie irgendwo was auf und jeder lächzt danach und das Studio will es aber noch nicht canceln und die ganze Zeit so ein Hickhack und Gedöns und man hört immer mal was, ja, unsere Ansprüche, die PS3 genügt unseren Ansprüchen nicht und die ist ja so schwer zu programmieren und wir wollen dies und jenes so umsetzen, das kann die PS3 aber nicht so wirklich und wir suchen nach Maßnahmen, das irgendwie hinzukriegen und das war immer irgendwie so, ja. Verdammt, also jetzt, ich glaube das denen, weil die PS3 war die schlechteste PS3-Ära meiner Meinung nach, was man daran merkt, wie viele Only-Titel es gibt. Und das wäre einer dieser hoffnungsvollen Only-Titel gewesen. Deswegen hat man da ja so sehnlich drauf gewartet, weil es gab keine. Der erste wirklich große Brenner war Last of Us und das kam ja auch erst, glaube 2011 oder so raus.
Und alles hat gut, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, das ist ein anderes Thema, kann ich noch nicht sagen, habe ich noch nicht durchgespielt. Aber viele haben eben auf Last Guardian gehofft, dass das dieser ultimative Only-Titel wird, neben Final Fantasy XV. Aber wie wir ja jetzt wissen, hat sich alles nochmal ein bisschen verschoben.
Ja, es war wirklich, wenn man die Geschichte da verfolgt, das Problem, dass die PS3 einfach zu schwachbrüstig war für dieses Spiel. Und dann sagt man doch, aber warte, sie haben uns doch das Spiel auf der PS3 gezeigt und gesagt, ja, das läuft auf einer PS3. Ja, das stimmt zu halb, das haben sie wirklich auf einer PS3 gezeigt. Das Problem aber, das war eine voraufgenommene Sequenz, aufgenommen auf einer PS3, aber das hat dann so geruckelt, dass sie das Ganze dann schneller, also quasi mit höherer Framerate abgespult haben im Video.
Okay, dass sie da wieder gecheatet haben, war mir gar nicht bekannt.
Sie haben also wirklich das Ganze auf der PS3 gezeigt. Sie haben einfach bei der Framerate gecheatet mit Vorspulen, dass es dann flüssig aussieht.
Naja.
Aber dann 2015, zum Glück, endlich wurde es angekündigt, wieder angekündigt, und zwar für die PlayStation 4. Da dachte man ja noch, das kommt jetzt 2016 und irgendwie so geglaubt hat es ja wahrscheinlich wieder keiner. Aber es hat dann gestimmt, es kam wirklich raus.
Ich habe diese E3-Präsentation von Sony live hier gesehen und ich musste eigentlich mega, das ist eigentlich eine lustige Geschichte, weil ich habe die geguckt und ich glaube, das allererste, was in dieser Präsentation gezeigt wurde, war The Last Guardian und mir sind sofort alle Haare hochgegangen, habe sofort Gänsehaut gekriegt und oh ja, was sagen sie nun dazu, was werden sie, wahrscheinlich ist es nur so ein bisschen wieder so gammelig und ja, es lebt noch, aber es kommt irgendwann raus, aber dass sie dann richtiges Gameplay gezeigt haben und dann auch gesagt haben, es kommt 2016, was sehr schlau gewesen ist, weil sie sich damit ein sehr großes Fenster aufgemacht haben, aber einen realistischen Zeitrahmen genommen haben. Ich meine, wie wir jetzt wissen, ist es im Dezember 2016 rausgekommen, immerhin noch 2016, also haben sie Wort gehalten. Ich habe denen sofort geglaubt, weil das Material, was die da gezeigt haben, sah einfach zu fertig aus, als zu sagen, nee, das ist jetzt wieder so Gedöns. Aber das liegt auch einfach daran, weil ich eben die ganzen News vorher gesehen habe. Jedenfalls habe ich da diese E3-Konferenz geguckt und mein damaliger Mitbewohner ist irgendwie saufen gewesen und hat sich dann auf der Toilette eingeschlossen und hat da wohl ein Kotzfest abgehalten und ist dann auf der Toilette eingeschlafen. Ich habe dann die ganze Zeit gedacht, Mist, eigentlich muss ich voll dringend auf die Toilette, aber die Pressekonferenz von Sony war so gut, dass ich es eigentlich vergessen habe und musste mir diese Pressekonferenz angucken. Das war auch die Pressekonferenz, wo das Final Fantasy VII Remake angekündigt worden ist. Also
das richtige Remake, nicht das Pseudo-Remake, ja, genau.
Das ist eine der besten E3-Pressekonferenzen aller Zeiten gewesen. Ja, jedenfalls hat mich das da sehr, sehr, sehr gefreut. Genau.
Wer sich diese ganze Entwicklungsgeschichte, die doch sehr relevant ist für diesen Titel, nochmal ein bisschen genauer in Videoform ansehen will, ich habe da ein tolles Video für euch raus recherchiert. Ich packe das in die Shownotes, gametalk.fm/thelastguardian. Oder schon bei dir in der Beschreibung, wenn dein Podcatcher denn schlau genug ist, dann kannst du dir das nochmal in aller Ruhe und in bewegten Bildern ansehen. Stattdessen würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt über zu der Story. Worum geht's denn bitte schön in The Last Guardian? Und hier eine Warnung, hier wird gespoilert. Also bitte diesen Teil überspringen, wenn du das Spiel noch nicht gespielt hast und oder nicht gespoilert werden willst. Und jetzt sagst du, ja, Joey, du Lustiger, überspringen, wie bitte soll ich das machen? Das ist bei uns ganz einfach, für die, die es noch nicht gemerkt haben, es gibt Kapitelmarken, also einfach zum nächsten Kapitel springen.
Wenn man es wirklich noch nicht gespielt hat, kann ich nur empfehlen, das Kapitel zu überspringen, weil diese Spoiler sind wirklich, also die würden einen das Spiel kaputt machen.
Ja, so weit kann man gehen, ja. Macht euch dann selber eine Meinung. Vielleicht wollen wir jetzt mal zuerst sagen, worum es denn eigentlich geht.
Man ist scheinbar in diesem sehr abgefahrenen, ja, Burgenkonstrukt und man hat dieses Tier, eine Mischung aus Hund, Katze und Vogel, und man kann dem wohl Befehle geben und man versucht irgendwie aus diesem riesigen, also es geht nach oben, mehrstöckigen Burgenkonstrukt zu entkommen. Das ist eigentlich erstmal die Grundprämisse.
Also viel mehr weiß man wirklich nicht. Man weiß nicht, warum bin ich da. Man weiß nicht, warum ist dieses Biest neben mir, dieser Trico. Also die Rasse, so wie ich das verstanden habe, die heißt Trico. Und der jeweilige, den wir da sehen und uns mit dem zusammen durch die Welt bewegen, der heißt, glaube ich, Turico. Oder so ruft er ihn zumindest.
Nee, ich glaube, das ist das ist ja wieder eine Fantasiesprache, was sie da benutzen. Und er ruft ihn ja manchmal Ruff Ruff oder Everyway ruft er ja auch manchmal. Also ich glaube, der hat keinen Namen. Das ist einfach ein Gemisch aus dieser Fantasiesprache. Ich habe diesem Tier für mich persönlich einfach nochmal einen Namen gegeben. Ich habe es irgendwann Dumpfi genannt.
Dumpfi.
Aber...
Ja, der ist vielleicht gar nicht so schlecht, ihn so zu nennen. Im Gameplay-Teil werden wir dann wahrscheinlich rausfinden, warum. Aber um die Story jetzt noch fertig zu erzählen, wir haben ja hier ein Spoiler-Kapitel, dann dürfen wir das machen. Wie gesagt, am Anfang weiß man überhaupt nicht, warum man hier ist und was man tun soll. Das merkt man erst so im Verlaufe des Spiels. Und um jetzt hier so das Big Picture zu geben, mit all dem Wissen, das man noch sammelt während dem Spielen, es gibt da so einen Master of the Valley, das ist irgend so eine halbmagische Kreatur, die in diesem...
Kreatur?
Ja, so Gottheit, Geistheit, was auch immer das dann genau sein soll, also nichts irgendwie Körperliches.
Eine Kugel.
Und das Ding versklavt diese Trikots, indem es ihnen irgendwelche komischen Masken überzieht, und diese Trikots, die fliegen dann in der Welt herum und sammeln da Menschen ein und bringen die ins Valley und machen dann mit den Menschen da irgendetwas. Das ist so das Grundsetting, das sich da irgendwann dem Spieler mal auftut.
Ja, nicht irgendwann, sondern wirklich ganz am Ende. Also
ja, wirklich relativ spät, ja, da hast du recht, ja.
Also das ist wirklich das allerletzte, was überhaupt passiert. Und das finde ich persönlich eigentlich ziemlich cool, wenn das ganze Puzzle sich wirklich in den allerletzten Szenen sich zusammenfügt. Denn es wird schon relativ viel erklärt. es gibt eben Sequenzen, wo auch gezeigt wird, wie dieser Junge in dieses, das Nest oder The Nest wird es ja bezeichnet, oder das Valley, wie der überhaupt da hinkommt. Also das allererste, was man ja sieht, ist ja, dass diese Trikos anscheinend eigentlich böse sind und man zähmt den dann quasi, das ist am Anfang, das ist das allererste, was passiert und man weiß, scheinbar sind die böse. Man erfährt aber quasi, warum die böse sind und warum die da Menschen holen.
Warum holen die Menschen? Das ist nämlich das, was ich nicht mehr oder nie ganz genau gewusst habe.
Naja, also es ist ja auf diesem, ich sag mal, auf dem Dach kommen ja, das ist, ich fand diese Szene mega geil. Wenn du siehst, wie denn diese ganzen Trikos kommen, da habe ich auch Gänsehaut gekriegt, weil man sieht während des Spiels immer nur so einen und dann kommen da diese ganz vielen und du denkst, wow, es sind doch so viele. Und dann ist ja oben auf diesem Dach ist ja diese Vogelstatue, wo sie die Menschen da so rein kotzen quasi, ja, und dann kommt ja direkt dieses Fass raus, mit denen man den Trico die ganze Zeit gefüttert hat.
Das heißt, man weiß am Ende, man hat ihn die ganze Zeit mit toten Menschen gefüttert.
Genau. Und ich interpretiere es so, dass die quasi diese Menschen hinbringen, damit diese Master of the Valley Energie kriegt und den Rest Müll verarbeitet er eben in diese Fässer und damit füttert er die dann. Also er bekommt durch die Menschen scheinbar Energie und den Rest, der übrig bleibt, kriegen halt die Trikos.
Okay, gute Theorie. Also es geht da darum, dass sich die und somit auch ihr System so selbst erhalten.
Genau.
Okay, ja, um die ganze Geschichte vielleicht noch kurz fertig zu erzählen, wir haben jetzt kurz gesagt, worum es geht, aber das sagt jetzt noch nicht, wie unser Junge da hingekommen ist, wo er hingekommen ist. Es ist so, und das offenbart sich dann in einer dieser seltenen Cutscenes, unser Junge wird von einem Trico entführt. Wie funktioniert das? Der Trico kommt ins Dorf, bricht quasi halbwegs da ins Stockwerk, wo der Junge da schläft, frisst ihn, also fressen, ja, der schluckt ihn so runter, fliegt mit ihm ins Valley zurück und will ihn, ja, wie eben gerade geschildert, da in die Maschine reinkotzen. Unterwegs bricht dann aber ein Sturm aus, der trifft unseren Trico, der stürzt ab und der Trico, der landet dann irgendwann am Boden, ist so quasi verletzt und wird von, ja, ich nenne das jetzt mal so Dienern, da irgendwo eingeschlossen. Und da in der Kammer, wo er eingeschlossen ist, wird der Spieler, also den Jungen, den wir spielen, der wird dann da irgendwo ausgekotzt. Und an dem Punkt beginnt dann das Spiel, ohne dass man natürlich dann schon die ganze Vorgeschichte kennt.
Genau, das offenbart sich eben endgültig erst, wenn man es zum Ende gespielt hat. Und ich finde die Art, wie sie das gemacht haben, auch richtig cool und genial, dass man da eben in diese Antennenkammern, so habe ich das jetzt gelesen und mir auch selber zusammenreimt, weil es gibt ja diese Stellen, wo er dann in diesen Antennenkammern ist und dann irgendwie kurzzeitig wieder böse wird, der Trico, und dann isst er ihn ja auch auf. Und da habe ich gedacht, wow, okay.
Ja, am Anfang versteht man das überhaupt nicht, warum frisst er mich jetzt plötzlich?
Ja, genau, warum frisst er mich jetzt plötzlich und warum bin ich wieder draußen? Und das Geile ist, mir ist nämlich beim ersten Mal schon aufgefallen, irgendwie hat der mehr Symbole am Körper. Weil dieser Junge hat eigentlich, oder die Menschen da haben keine Symbole und dieser Junge hat aber so Symbole am Körper. Ich glaube, das passiert zweimal, dass man in diese Antennenräume kommt und beim zweiten Mal erfährt man eben, dass der da von dem aus dem Dorf geholt worden ist. Und er kriegt immer mehr Symbole und eben das allerletzte, was man sieht, ist, wenn die eben die Menschen holen, die sind in so einem gelben Schleim drin und komplett umhüllt mit diesen Symbolen. Und weil es eben quasi, ich sag mal, der Verdauungsprozess in Anführungsstrichen schon angefangen hat, hat er eben so ein paar Symbole und das fand ich irgendwie auch mega cool, dass das erklärt wird. Also
aha, das kommt vom Schleim, das brennt sich dann quasi bei ihm auf der Haut ein oder genau. So, während er da im Magen des Trikots ist.
Genau.
Aha, das habe ich mir gar nicht so überlegt. Ja, aber das könnte natürlich sein.
Ja, also so habe ich es zumindest verstanden. Und also meiner Meinung nach wird das auch relativ offensichtlich gezeigt. Es wird halt nicht gesagt, aber durch die bildliche Inszenierung ist mir das eigentlich relativ klar geworden. Und das ist auch das Coole, was ich an diesen, gut, ich habe jetzt nur zwei Referenzen, aber bisher, und das ist bei Shadow of the Colossus auch so, dass, ich sag mal, die Grundmysterien werden eigentlich aufgelöst. Und sowas finde ich immer sehr, sehr schön, weil Mystery Holes mit Mystery Holes zu stopfen, sowas kann J.J. Abrams sehr gut, aber aber ich habe dann halt doch irgendwo gerne ein bisschen Auflösung. Und das, was quasi den gesamten Konflikt auslöst, wird komplett erklärt. Und das finde ich eigentlich sehr cool. Warum da jetzt so ein Kugel ist oder warum das eine Kugel ist, das ist alles egal. Dadurch, dass sie in ihren Spielen immer so eine Fantasiesprache benutzen, wirkt es irgendwie noch ferner. Und man hat sowieso das Gefühl, ja, es ist ja sowieso nicht in unserer Welt und da gelten sowieso andere Gesetze. Wenn es da solche Tiere gibt, ja, dann kann es halt sein, dass da irgendwelche Überwesen anscheinend so Kugeln sind. Und dann hat man auch eher das Ich würde es jetzt aber trotzdem fast generell sagen, hat man so ein bisschen die akzeptiert man das so ein bisschen mehr, dass da Sachen so übernatürlich oder anders sind, wie eben diese Türme und so designt sind und aufgebaut sind. Das ist einfach, ich fand das sehr, sehr cool. Und ich fand es auch sehr, sehr cool, dass es dann am Ende so weit aufgelöst worden ist, dass ich mir eigentlich nicht gefragt habe, ja, aber warum wurde das nicht gesagt? Na gut, es gibt vielleicht, warum gibt es da diese Antennen? Ja, ich meine, gut, es wird halt nicht erklärt, warum die jetzt vor diesen Fenstergläsern Angst haben, die aussehen wie Augen. Das wird nicht so wirklich erklärt, aber...
Ja, stimmt.
Aber ich meine, das kann man sich auch zusammenreimen. Ich meine, er hat halt Angst vor diesen Dingern und die hängen da überall. Ich meine, falls sie eben doch mal die Masken verlieren und normal werden, haben sie da eben Angst und trauen sich halt nicht zu dem hin, um dem umzuhauen. Also es ist halt eine Vorsichtsmaßnahme.
Das ist vielleicht irgendein Machtsymbol oder so des Masters of the Valley und das erinnert sie an ihn und dann fürchten sie sich.
Ja, genau. Also das reicht ja auch schon. Ja, was willst du da jetzt noch groß irgendwie erklären, warum die da so ein Auge genommen haben? Also das sind alles Sachen, die vollkommen okay sind, finde ich.
Interessant finde ich dann doch, dass diese Trikots eigentlich über diese Masken und Rüstungen scheinbar, oder so habe ich das verstanden, versklavt sind. Also sie unterstehen dem Willen dieses Masters of the Valley, solange sie diese Masken tragen. Und sobald die Maske dann irgendwie weg ist, haben sie wieder einen eigenen Willen. So habe ich das verstanden. Und ging das dir auch so oder habe ich das jetzt irgendwie in mir nur so ausgedacht?
Ich glaube, es hat jetzt nichts mit den Masken an sich zu tun.
Weil ich dachte, weil ihm dann am Anfang die Maske abfällt oder du ihm die abreißt, da beginnt ja dann das eigentliche Spiel und dass er dich nicht mehr angreift und so weiter. Und für mich war das immer so halbwegs klar, dass solange die diese Masken tragen, sind die böse.
Nee, ich glaube, das sind die Hörner, weil seine Hörner sind auch kaputt. Und man kämpft ja in diesem, es gibt ja nochmal diesen Kampf gegen den anderen Trico, der noch unter dem Einfluss steht. Und dem schmeißt man ja so einen Kopf, so einen Zug, so einen Soloren auf den Kopf. Und der verliert auch seine Maske, aber dem seine Hörner gehen auch kaputt. Ja, aber dem seine Hörner gehen auch kaputt. Weil dieser Master of the Valley hat ja diese Überantenne, wo er die zu sich ruft und die damit steuert. Und die Hörner sind quasi die Empfangs, in Anführungsstrichen, Geräte von den Trikos. Und wenn die eben kaputt sind, dann kann der da nicht mehr richtig empfangen. Und wenn du den dann eben gut pettest und streichelst und alles, dann werden die halt nicht mehr verrückt. Also so habe ich das jetzt zumindest verstanden.
Okay, aber deine Theorie würde ich jetzt entgegnen. Die Hörner deines Trikots, Turikos, wie auch immer, die wachsen wieder mit der Zeit. Die werden immer wieder länger. Das müsste dann aber eigentlich heißen, dass er gegen Ende des Spiels wieder böse werden würde. Aber passiert nicht.
Stimmt natürlich.
Also ich bleibe jetzt mal bei meiner Maskentheorie. Wenn du da draußen das hörst und vielleicht noch eine andere Idee hast oder etwas bestätigen kannst oder falsifizieren kannst, dann melde dich doch einfach gametalk.fm/kontakt. Da findest du verschiedene Wege. Ja, um die Geschichte, wir dürfen ja hier spoilern, noch kurz fertig zu erzählen, bevor wir weitergehen. Am Ende besiegt man in einem Kampf im entferntesten Sinne diesen Master of the Valley. Alle Trikots stürzen dann ab und man schafft es dann tatsächlich mit seinem Trikot zu flüchten. Man fliegt da raus, am Ende kann er wieder fliegen und man geht zurück ins Dorf. Leider sind die Menschen da diesen Trikots ja verständlicherweise nicht so positiv gesinnt. Der Trikot wird dann quasi wieder verjagt und ja, fliegt weg. Dann fast forward, bla 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 bla, wir sind dann schon älter und da merken wir dann spätestens auch, ja eigentlich merkt man es auch vorher, die Stimme aus dem Off, die immer mal wieder redet, das sind wir selber in älter und wir erfahren dann, dass unser Trikot später immer noch lebt mit einem zweiten, man weiß ja nicht, ist das den anderen, den wir auch befreit haben, da wieder Maskentheorie oder ist das vielleicht schon ein junges. Ja, also quasi ein Happy End, obwohl die beiden dann getrennt sind nach Ende des Spiels. Das ist das Ende der Story und auch das Ende des Spiels.
Ja, also ich hatte nasse Augen. Ich fand das wirklich, 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 wirklich schön. Ich habe ja die ganze Zeit die Befürchtung gehabt, dass das Trikot wirklich stirbt. Aber so weit sind sie dann nicht gegangen. So wie sie es aber umgesetzt haben, fand ich das einfach super, super cool. Und dass er den Jungen zurückbringt und dann liegt man da quasi in den Armen von so dem scheinbar Dorfältesten und man muss ihm dann quasi per Befehl, weil man kann denen ja Befehle geben mit der R1-Taste und man muss dann mit R1 sagen, dass er abhauen soll, weil sonst bringen die Dorfbewohner ihn um.
Ja, das war schon krass.
Das fand ich super genial. Auch hier wieder Kunstwerk, ja. Also.
Ja. Und ich bin echt froh, noch haben sie doch noch ein Happy End gemacht am Ende, weil sonst hätte ich das irgendwie nicht überstanden.
Ja, meine Frau hat auch daneben gesessen, war auch sehr berührt und ich bin der Meinung, dass es ein Junges ist, was man da als letztes sieht, weil das so ein bisschen weiter unten ist.
Ja, ja.
Ich fand das mega, mega schön. Also ich habe gestern auch einfach nur nochmal so dran gedacht und hab so eine innere Zufriedenheit gespürt und deswegen ist es mega wichtig, dass das jetzt eigentlich niemand hört, der noch vorhat, das durchzuspielen, weil das einfach so eine wunderbare Erfahrung ist. Und das Interessante ist, ich habe keine Haustiere und ich bin eigentlich auch kein so großer Haustierfreund. Das liegt an verschiedenen Sachen. Mit Hunden geht nicht so wirklich, da habe ich verschiedene Traumas und ansonsten will ich eigentlich nicht. Aber da habe ich tatsächlich das fand ich schon irgendwie schön und ja, es hat mir einfach mega gut gefallen.
Ja.
Bevor ich das vergesse, es könnte sein, dass ich es vergesse, sie haben nämlich dieses Spiel, und das haben sie auch immer so angekündigt, so machen wollen, dass es eben auf diese Emotionsschiene geht. Dass es einfach, dass das Spiel von seiner Emotionalität lebt. Da muss ich sagen, das haben sie einfach hingekriegt. Das hat funktioniert.
Absolut, sie haben da die Karte voll da drauf gesetzt und das hat echt funktioniert. Und das bringt mich auch noch zu einem Punkt, den ich hier im Storytell noch ansprechen möchte. Am Anfang, beziehungsweise während des Spiels, habe ich mir ja immer mal Notizen gemacht, hier während dem Spielen, hier, was denke ich darüber, dass ich mich dann später dran erinnern kann, hier im Podcast. Und einmal habe ich mich quasi dabei erwischt, habe ich geschrieben, ja, irgendwie keine Story, aber wer braucht die schon? Weil, ja, ziemlich lange, ja, gibt's halt einfach auch sehr wenig Story. Man ist irgendwie da, keine Ahnung warum, und geht irgendwo hin, keine Ahnung warum, keine Ahnung wohin. Ja, und dann ganz am Ende habe ich mir dann auch gedacht, ja, die Story, die ist schon eher quasi klein, könnte man meinen. Ja, wir sind gefangen und wollen abhauen, ist jetzt nicht so eine Riesenstory. Aber eigentlich für mich ist die Story nicht so die Geschichte der Flucht, sondern die wahre Story in The Last Guardian ist doch die Entwicklung der Bindung zu deinem Trikot.
Genau.
Und warum man das nicht so merkt, und das macht dieses Spiel sehr, sehr speziell für mich, es hat nicht irgendwie weniger Story deshalb, die Story wird nur sehr unkonventionell erzählt. Sie wird nämlich durch Gameplay erzählt. Und das ist etwas, das es heute leider sehr, sehr wenig gibt.
Genau. Das sehe ich eigentlich auch so. Man hat ja auch immer, es wächst ja wirklich. Wenn er dann am Anfang ist er wirklich so, vertraut dir noch nicht so ganz. Und dann, wenn du da draußen bist und dann fängt er so aus nichts an, sich mit seinem Schnabel da irgendwie zu liebkosen, da merkst du dann, ah, okay, er vertraut dir jetzt wirklich.
Ja.
Dass so, wie du gesagt hast, zum Großteil eben während des Spielens du eben diese emotionale Bindung aufbaust, dass es darum eigentlich geht. Und nichtsdestotrotz finde ich es aber trotzdem cool, dass am Ende doch nochmal eine übergeordnete Story gezeigt wird und die jetzt auch nicht so unwichtig ist, weil...
Ja, ja, absolut, ja.
Ich würde jetzt hier eben auch sagen, dass diese Sklaverei ist auch so ein Unterding, dass das einfach scheiße ist.
Ja, ja, absolut. Das wäre ja dann jetzt eine gute Überleitung in den Gameplay-Teil, aber weil wir hier im Story-Teil noch spoilern dürfen, deshalb die Transition, die nehme ich jetzt hier noch in den Story-Teil rein. Es ist halt echt so, die Bindung, die wird dir über Gameplay erzählt und das ist, wie schon gesagt, eher außergewöhnlich, weil sonst hätte man eine Cutscene und da würde man sehen, wie sehr sich die mögen und dann weiß man, aha, ja, okay, ja, jetzt mögen die sich, oder man hat irgendwie sonstige Erzählungen, die dir klar ins Gesicht sagen, ja, jetzt mögt ihr euch, dann weiß ich das auch. Das wären so die klassischeren, plumperen Möglichkeiten, dir das mitzuteilen, dass jetzt hier eine Verbindung entsteht. Stattdessen macht, ich wiederhole mich, The Last Guardian das über Gameplay und hier will ich auch ein Beispiel anfügen. Das Spiel etabliert die Regel, wir haben das auch schon mal kurz erwähnt, dass Trico Angst hat vor diesen gläsernen Augen, vor diesen Symbolen. Und das ist einfach eine Regel, die kennen wir. Aha, da jetzt gläserne Symbole, ich weiß, ich habe das gelernt als Spieler, Gameplay, der Trico kommt hier nicht durch, ich muss die Augen wegmachen. Und dann plötzlich gibt's aber eine Sequenz, wo dich der Trico rettet, obwohl da noch so ein Auge ist. Das heißt also, der Trico ignoriert diese Regel, er bricht sie und du bist ihm wichtiger als die Angst, die er selber vor diesen Augen hat und deshalb kann er diese Regel brechen. Und dann lernst du, nicht weil dir das irgendwer sagt oder weil es eine Cutscene gibt, sondern durch Gameplay, dass da jetzt eine Verbindung entstanden ist. Und ja, das finde ich doch sehr, sehr gelungen.
Ja, das fand ich auch. Diese Stelle, die du da gerade ansprichst, das ist so eine halbe Cutscene fast. Also es ist eigentlich keine Cutscene, weil es ist im Gameplay, man kann nur für diesen kurzen Moment nichts wirklich machen, weil man ist ja so kurz davor, an diesem letzten Turm zu dem letzten Eingang zu kommen. Wir sind noch beim Spoiler-Teil, oder?
Ja, sind wir, ja.
Okay, dann sind da nämlich zwei von diesen Augen und dann machst du das erste weg und dann kommen, weil man wird die ganze Zeit von so, von diesen Statuen wird man ja angegriffen und dann kommen da diese Unmengen an Statuen raus und du willst dich da irgendwie befreien mit diesen, diese Symbole wegmachen und das funktioniert nicht und es funktioniert nicht. Es kommen immer mehr Statuen und du denkst, oh krass, ja. Was passiert jetzt? Und dann siehst du eben diesen Schwenk und dann kommt er aber trotzdem rübergesprungen, rettet dich und das war schon so, oh, die Gänsehaut ist schon da und wenn er dann zurückrennt und dann so, oh nein, es stürzt schon wieder alles ein, wo soll er hin? Und dann das erste Mal seine Flügel ausbreitet und diesen ganz kurzen Flug machst und du denkst, er kann es doch, ja!
Also ja, es war echt Magic Moment, sagt man
ja,
dem, glaube ich.
Ah, ja, das ist, also unfassbar genial.
Ja, wäre wirklich gut. So ein Moment, weiß gar nicht, ob es den vorher oder ob der nachher kam, gab auch schon einen, als man da gegen solche Gegner quasi kämpft, im weitesten Sinn, die so Schilder in der Hand haben mit dem Auge drauf, dass er da mal rüberspringt und einen von denen trotzdem Schild angreift. Das ist auch so eine Möglichkeit, wo man das dann plötzlich merken kann.
Ja.
War schon echt krass. Und ich würde vorschlagen, dass wir damit jetzt die Transition machen zum Gameplay.
Genau.
Jetzt also wieder spoilerfrei befinden wir uns im Gameplay, nachdem der letzte Teil des Storyteils das jetzt sehr schön übergeleitet hat. Um jetzt kurz anzufangen, ziemlich bei Null, dass auch für diejenigen, die jetzt vielleicht den ganzen Teil zuvor nicht gehört haben, da wieder mithören können. Was tun wir da? Ganz mal einfach gesagt, wir sind ein kleiner Junge, der mit einem Biest zusammen irgendwo hin will. Und das machen wir über sehr, sehr viel Klettern und ein bisschen Rätsel. Zusammen mit dem Trico. Was heißt das? Ich muss durch irgendwelche Löcher, ich muss irgendwo hoch. Wenn es sein muss, halt auf den Trico und dann mit ihm zusammen wo rüberspringen. Schalter umlegen, damit ein Tor aufgeht, damit der Trico mit kann. Also die beiden haben so eine Verbindung. Der eine ist irgendwie so vom anderen abhängig. Wir brauchen ihn, weil er die großen Sprünge kann und so weiter. Er braucht uns, weil wir klein genug sind, um irgendwo durchzukriechen und weil wir Schalter umlegen können. Und das gibt dann so eine Symbiose und man rätselt sich halt so durch die Spielwelt. Ich denke, damit kann man das Gameplay mal so grob gut zusammenfassen. Oder würdest du noch was anfügen?
Ich würde jetzt nichts anfügen, allerdings habe ich oft darüber nachgedacht, ob Rätsel wirklich das richtige Wort ist, weil, also unter einem Rätsel verstehe ich halt sowas wie bei einem Point-and-Click-Adventure, dass du wirklich Dinge kombinieren musst und nachdenken musst. Aber hier ist es eben öfter so, dass man durch einfaches Umschauen schon weiterkommt. Ist jetzt für mich nicht wirklich ein Rätsel, aber das ist jetzt auch kein Kritikpunkt.
Nennen wir es einfache Rätsel. Es gibt schon so, ich muss irgendwie da hoch, wie komme ich da hin? Das ist meistens so die Ausgangslage.
Ja.
Oft sieht man es dann sehr schnell. Es gibt dann auch so wiederkehrende Dinge. Man muss irgendwelche Hindernisse aus dem Weg schaffen, Zeug rumschieben. Ja, also daher würde ich es doch schon irgendwie Rätsel nennen. Aber ja, klar, so richtig kombinieren und richtig weit denken muss man nicht.
Nee. Aber das ist auch ganz gut so, weil das würde, das wäre auch, hätte auch nicht besonders gepasst, ja, meiner Meinung nach.
Und dann die Schwierigkeit, wir haben es gerade gesagt, die ergibt sich nicht aus dem Rätsel an und für sich, sondern, aber das ist meine Erfahrung, ich bin dann gespannt, was du dazu sagst. Für mich war oft das Schwierigste am Rätsel oder am Weiterkommen, den Trikot dazu zu bewegen, das jetzt zu tun, was ich gerne möchte. Also ich weiß schon ganz genau, Trikot, du musst hier dich aufrichten, damit ich an dir hochklettern kann, damit ich da oben rein kann, damit ich dann irgendwie da hin kann und irgendwie den Schalter umlegen kann, wie auch immer. Und das Problem war dann halt einfach, dass der dumme Trikot da nicht irgendwie hoch wollte. Und ich musste dann warten und ihm zeigen und pfeifen und rufen, hier, hier, mach da. Und er wollte es einfach nicht. Und deshalb sage ich jetzt hier, das mit Kniffligste an den Rätseln ist die Trikot-KI.
Hast du Haustiere? Also besitzt du ein Haustier?
Also mit einem S?
Ja.
Nein.
Nein, okay, ja, ich auch nicht. Also, ja und nein. Also ganz generelles Gameplay-Element ist ja, dass man eben diesem, am Anfang kann man den Trico einfach nur rufen, da kann man einfach nur sagen, komm mit. Das spiegelt sich dann darin wieder, dass dann, keine Ahnung, sind am Anfang irgendwelche Passagen oder Türen, wo er nicht durchpasst und dann muss man irgendwo rumlaufen und dann ist man an einer höheren Stelle, wo dann wieder mehr Platz ist und dann kannst du ihn einfach rufen und dann kommt er hinterher gesprungen. Und später ist es ja dann so, dass du dann tatsächlich aktiv oder ihm sagen kannst, springe oder schiebe oder keine Ahnung, was die anderen Sachen machen sollen, weil
schießen kann er auch.
Genau, schießen mit dem Spiegel. Also man kann ihm schon aktiv Befehle geben und was ich leider viel zu spät rausgefunden habe, das wird nämlich nicht so wirklich, also es gibt ja diese, ich sag mal, diese Einblendungen, was man jetzt machen kann, was aber nicht eingeblendet worden ist, wenn man R1 gedrückt hält und dann mit dem Stick kann man eben in Richtung zeigen und dann kannst du ihm quasi genau sagen, wo er hin soll.
Ja, ja, das wusste ich schon, funktioniert leider oft einfach nicht.
Also nachdem ich das rausgefunden habe, hat es bei mir eigentlich erstaunlich gut funktioniert und man muss sich halt überlegen, ich habe das auch nochmal nachgelesen, dass sie schon mit Absicht den so programmiert haben oder die KI so entwickelt haben, dass das sich eben anfühlt wie ein Tier. Ja?
Ein stures Tier, ja.
Ja, ich fand ihn jetzt nicht so stur. Ich muss zugeben, es gab jetzt eine Stelle, wo ich wirklich auf die Tasten gehämmert habe und gesagt, jetzt, du warst doch die ganze Zeit so artig, warum machst du es jetzt nicht, warum nicht, warum denn, sei doch mal so schlau und geh diesen einen Meter nach vorne, damit du dann da hochspringen kannst.
Ja, so schwer kann es doch nicht sein.
Aber das war nur eine Stelle bei mir, muss ich sagen, und alles andere fand ich jetzt okay.
Bei mir war es echt schon so, also gefühlt 20% meiner Spielzeit in The Last Guardian waren Warten. Und das finde ich dann so ein bisschen schade und du hast es auch angesprochen, das war scheinbar so beabsichtigt und da habe ich mich echt gefragt, so, also das war, ich war da schon an Stellen, wo ich mich gefragt habe, stimmt das wirklich oder war das vielleicht gelogen und die KI-Programmierung war einfach nur schlecht. Ich meine, es ist ja sehr eine einfache Ausrede, wenn der Entwickler dann sagt, ja, das haben wir absichtlich gemacht, weil der muss stur sein und deshalb haben wir die KI nicht so dolle gemacht.
Naja, man merkt ja aber schon den Unterschied zwischen einer wirklich schlechten, falschen KI oder nach einer, weil stur ist ja schon eine Eigenschaft.
Ja, stimmt auch wieder, ja.
Und schlechte KIs haben ja gar keine Eigenschaften, die machen ja dann was Vorgegebenes. Und dass die dem quasi diese Eigenschaft noch mitgegeben haben, ist ja schon, das musst du auch erstmal irgendwie programmieren, dass das überhaupt so ist. Deswegen, ich glaube schon, dass das Absicht ist und das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum das, also ich bin ziemlich froh, dass es jetzt auf der PS4 rausgebracht haben, wegen der besseren Rechenleistung, weil da eben diese ganze KI, glaube ich, auch noch ganz gut was aufbraucht. Ich kaufe es denen schon ab, dass das Absicht ist, weil man hat schon das Gefühl, dass das ein echtes Tier ist. Also es hat mich echt überzeugt.
Ja, die Verbindung zu deinem Trikot, das ist eine Verbindung zu einem Tier oder Art Tier, die es so in keinem anderen Spiel heute gibt. Das ja. ist wirklich so und das ist auch wirklich sehr gut gelungen. Das ist dann aber auch noch mit der Animation geschuldet und so weiter. Da kommen wir dann später bei Grafik nochmal zu. Aber da hast du wirklich recht. Die Verbindung, die funktioniert wahrscheinlich auch, ja, vielleicht auch über die Sturheit, weil man sich dann so viel mehr mit dem Biest auseinandersetzt.
Ja, aber wie, nichtsdestotrotz, auch wenn es mir eigentlich nicht so oft passiert ist, habe ich ihn trotzdem Dumpfi genannt. Aber naja.
Aha, also dann so artig war er dann also doch nicht die ganze Zeit.
Ja, er war schon artig, aber es ist jetzt nichts, also bei dir klingt es jetzt wirklich so, als hätte wirklich nichts funktioniert und so weit.
Ja, nicht nichts, aber es war so frustrierend, wenn du in den Raum kommst und du siehst die Lösung des Rätsels schon. Sie springt dich quasi an und du weißt, ah, ich muss jetzt da hoch, das umkippen und dann mit dem, da kann ich dann da hochspringen. Und er will einfach nicht.
Ja, aber er guckt auch immer hin, ne? Ist dir das aufgefallen, dass er dann auch immer, dass er schon immer sich umguckt und dann er eigentlich auch die Lösung sieht und er guckt dann so hin. Also ich fand das schon irgendwie ganz lustig.
Du bekommst ja viele Hinweise. Über seine Augenfarbe bekommst du Hinweise, was jetzt gesucht ist oder was jetzt zu tun ist. Oder wenn du lange das Rätsel, wenn man es so nennen will, nicht löst, dann kommt dir eine Stimme aus dem Off,
genau,
die quasi einen Hinweis gibt, die kommt sogar sehr früh.
Ja, genau.
Und dann denke ich schon so, ja, irgendwie muss es doch ein bisschen schnell vorwärts gehen. Aber wenn der Trico nicht will, dann hilft ein Hinweis der Welt irgendwas.
Ja, das stimmt. Aber was mich da viel mehr gestört hat, zumindest am Anfang, war die Steuerung. Da habe ich echt gedacht, oh, ja, das ist, als würde man ein Auto auf Eis steuern. Also
ja, Steuerung und Kamera, beides ungünstig. Und das Problem daran ist, wenn die Kamera ungünstig ist und die Steuerung ungünstig, das sind noch zwei Dinge, die sich sehr schlecht zusammen vertragen. Das kumuliert dann die Ungünstigkeit, wenn das ein Wort ist.
Ja, wobei bei Steuerung würde ich fast noch sagen, da kann man sich dran gewöhnen, weil es hat ein bisschen schwammig, weil man oft an irgendwelchen Kanten ist und der aber nicht sofort runterfällt, sondern dann immer so irgendwie so
sich hält und so, ja, ja.
Ja, so rumwackelt und damit wollen sie halt verhindern, dass du nicht permanent einfach runterfällst, weil das wäre wirklich frustrierend gewesen.
Das wäre echt nerviger, ja. Das stimmt. Die Steuerung kann man auch am ehesten noch irgendwie lernen, aber die Kamera kannst du nicht lernen.
Ja, da kommt halt die Designentscheidung, großes Tier in engen Räumen und dann willst du die Kamera drehen, dann siehst du irgendwann nur noch einfach Federn.
Ja.
Also ich hatte, glaube ich, kurz bevor ich es durchgespielt hatte, hatte ich so eine Stelle, weil man kann ja an dem hochklettern jederzeit und man kann auch bis an den Kopf klettern. Dann habe ich auf dem Kopf gestanden und war quasi direkt an der Kante von so einem Tor und wollte irgendwie die Kamera drehen und es ging halt einfach nicht.
Ja, weil die dann irgendwo festhängt.
Ja, es hat dann irgendwo festgehangen und es hat nichts mehr funktioniert und ich hätte fast ins Bett gebissen, weil ich konnte kurzzeitig nichts mehr machen und dann habe ich irgendwie versucht, einfach wieder von dem runterzugehen, damit sich die Kamera da irgendwie wieder fixt. Also das finde ich ein bisschen, finde ich eigentlich störender, wie die Sturheit, weil da bin ich echt der Meinung, das ist gewollt, aber dass diese Kamera wieder so rumeiert und...
Ja, dafür haben sie halt einfach keine Ausrede, ne?
Ja, das ist halt immer so eine Entscheidung, wie du deine Levels gestaltest, ne?
Ja.
Und das ist immer und immer und immer und immer und ich habe noch nichts gesehen, wo sie es mal in den Griff gekriegt haben. Sobald du in enge Räumlichkeiten oder Gänge kommst, ist die Kamera immer ein Problem.
Das stimmt. Das ist halt auch so ein Problem, wirklich groß-klein, nicht nur du klein, Trikot groß, sondern auch die Level, die wechseln von kleinem Raum zu riesig groß und genau. Weitsicht über die Landschaft raus. Das ist so eine Skalierungssache, die für eine Kamera wahrscheinlich nicht einfach ist. Sie will dir ja tolle Ansichten zeigen, aber gleichzeitig musst du auch die knappen Sprünge damit machen können. Das ist ein Kompromiss, der wahrscheinlich nicht einfach umzusetzen ist.
Ja, ich meine, wie gesagt, wenn wir Spiele entwickeln würden und würden da so eine Kamera machen, würden wir es wahrscheinlich nicht mal annähernd so gut hinkriegen. Deswegen muss ich mittlerweile sagen, darüber zu meckern ist für uns als Nicht-Spieleentwickler natürlich sehr einfach, aber trotzdem muss man eben sagen, dass sowas doch irgendwie nervt und auch mal den Spielfluss beeinträchtigen kann.
Ja. Apropos Nerven, wie fandest du die Gegner? Weil ich für meinen Teil, ich habe ja Shadow of the Colossus gerade auch geliebt, weil da dazwischen keine Gegner vorkommen. Man hat nur Endbosse. Dazwischen gibt es eine Leere, die aber sehr, sehr gut platziert ist, weil die Leere da einfach so toll ist. Ich will jetzt nicht zu weit drauf eingehen. Es wird dann wahrscheinlich noch einen eigenen Podcast zu dem Spiel geben. Dann bei Ico kamen dann Gegner. Ico kam ja vorher raus, aber ich habe es nachher gespielt. Da gab es Gegner und die haben mich extrem genervt. Ich hätte mir das Spiel ohne Gegner gewünscht. Ich würde fast behaupten, ohne Gegner wäre das Spiel fast besser. Ja, und jetzt hier bei The Last Guardian haben sie so einen Zwischenweg gewählt. Ja, es gibt Gegner, aber man kämpft nie, was auch Sinn macht, weil man selber ist zu schwach. Der Trico muss die Gegner besiegen. Ja, bevor ich jetzt hier noch meinen Senf dazu gebe, wie ich das fand, frage ich dich mal, wie kamst du da zurecht mit denen?
Es hat mich eigentlich überhaupt nicht gestört. Ich fand's auch eigentlich ganz gut gelöst. Ich fand's auch intern ganz gut gelöst. Ah, das habe ich jetzt leider vergessen, im Storyteil zu sagen. Jedenfalls gibt es, oder so viel kann man ja sagen, gibt es eben diese, ich sag mal, Statuen, die irgendwann zum Leben erwachen und wollen einen dann packen und durch so ein Tor wegbringen. Und wenn man da durchkommt, ist das Spiel vorbei. Und die einzige Möglichkeit, gegen die zu wehren, ist dann eben diese Symbole da wegzudrücken. Das ist ja das allererste, was man überhaupt lernt, dass sobald diese Symbole auf dem Bildschirm sind, muss man die durch wildes Tastendrücken, kann man die wegkriegen. Und das Einzige, was man machen kann, ist die ja so anstupsen. Und ich habe mich von diesen Gegnerpassagen eigentlich nie gestört gefühlt, weil mir relativ klar gewesen ist, was man überhaupt tun muss. Und du kannst ja eh nur vor denen wegrennen. Das wird ja auch relativ schnell klar gemacht. Und dir wird auch klar gemacht, dass nur der Trico die eben umhauen kann.
Das fand ich auch recht gut, weil so muss ich die nervigen Gegner nicht mehr selber bekämpfen. So sind sie mehr ein Rätsel als ein Kampf. Es geht einfach darum, wie bekomme ich den Trico schnellstmöglich hier in die Szene rein, damit er die platthauen kann. Und sobald der mal da ist, ist er dann auch nicht mehr so schwierig, weil der macht die dann einfach platt. Also man kann da nicht mehr wirklich verlieren an dem Punkt. Entsprechend ohne Gegner, wie bei Shadow of the Colossus, fand ich's besser. Aber hier haben die halt so, wie es designt ist, im Gameplay-mäßig halt einfach reingehört und den Spagat, wie sie es jetzt hier bei The Last Guardian gemacht haben, den fand ich durchaus akzeptabel.
Ja, vor allen Dingen, was du gerade gesagt hast, so wird der Kampf gegen die Gegner ein Rätsel. Und überleg mal, wie viele Spiele es gibt, wo das so ist.
Ja, also vielleicht, wer sich jetzt denkt, was Rätsel, wie meint er das kurz als Erklärung? Wenn ich sage, nur der Trico kann die Gegner besiegen, dann muss der Trico dahin.
Genau, und der ist halt irgendwo anders manchmal. Und dann muss man den erst dahin bekommen.
Manchmal geht es halt darum, irgendein Tor zu öffnen, damit der in den Raum rein kann. Aber auf dem Weg zum Schalter für das Tor gibt es halt Gegner. Und ich muss also da um die Gegner rumzirkeln, an denen vorbeirennen, irgendwie zum Schalter kommen. Das ist dann der Rätselteil, den Schalter betätigen. Das Tor geht auf, Trico kommt rein und haut sie alle platt. Also so ungefähr, das war jetzt ein sehr simples Beispiel, aber so ungefähr wird das teilweise im Spiel gestaltet.
Ja, also hat mich nicht gestört, fand ich eigentlich ganz gut. Hat auch in weltintern, storyintern eigentlich auch Sinn gemacht und hat auch gepasst.
Das war eigentlich ganz gut. Dann würde ich vorschlagen, machen wir jetzt noch den Sprung rüber zur Grafik.
Ja, da ist mir jetzt leider keine coole Überleitung eingefallen, weil ich finde die Grafik schon ziemlich geil. Ich habe gelesen, ja, man sieht die PS3, den PS3-Ursprung noch irgendwo an, aber ich habe echt keine Stelle gefunden, wo ich jetzt sagen würde, oh, das war ja eigentlich mal ein PS3-Spiel. Ich meine, überleg mal, die ganzen Federn bewegen sich permanent. Es gibt keine Ladezeiten, es passiert alles flüssig und wenn du dann mal irgendwie draußen bist und dann sind da Büsche und alles, was sich bewegen kann, bewegt sich. Du kannst überall hingucken, wo du noch hin musst, wo du gewesen bist. Also ich habe es jetzt auf der PS4 Pro gespielt, ich habe jetzt keinen Direktvergleich zu der PS4. Es sah allerdings schon wirklich gestochen scharf aus. Und ich hatte auch keine größeren Performance-Einbrüche. Es gab eine Szene, wo es für einen minimalen Moment kurz ein bisschen gezuckelt hat. Und das war auch in einer Sequenz, wo man nichts machen kann. Es gibt manchmal so Sequenzen, wo der Trico irgendwie so rumspringt. Quasi während des Sprunges ist es da so kurz eingebrochen. Aber ansonsten lief es bei mir zumindest butterweich.
Ich habe es auch auf der Pro gespielt in 1080p. Du wohl auch in 1080p.
Ja, genau.
Und da darf man ja erwarten, da muss es flüssig laufen. Also ein PlayStation 4 Spiel auf der Pro in 1080p muss flüssig laufen. Wir erinnern uns hier an unseren PS4 Pro Podcast. Da wäre ja eigentlich die Messlatte für dieses Setting wäre 60 FPS. Hier ist es aber so, wir haben einen Lock bei 30 FPS. Egal in welcher Variante man das Spiel spielen will, man kommt nie über 30 raus. Ich will hier nicht zu fest eingehen auf den Vergleich Pro oder normale PS4. Hier will ich wieder verweisen auf ein hübsches Video, das ich für dich rausgesucht habe. Schau mal in die Shownotes. Da gibt es schöne Vergleiche zwischen The Last Guardian auf der PS4, der normalen und der Pro. Ja, noch zur Grafik. Neben Animationen und Beleuchtung und so weiter, so ein großer Punkt, wenn nicht sogar der größte Punkt, ist ja mit das Art Design.
Ja.
Und da war Fumito Ueda und sein Team schon immer mega stark. Sie haben auch hier wieder so ein großes, ruhiges, ein bisschen mystisches Burgenkonstrukt, wie es du genannt hast, hingezaubert, wieder in diesem Aztekenstil. So, es orientiert sich irgendwie so daran, das gleicht wieder dem Art Design, wie wir es schon aus The Shadow of the Colossus oder Ico kennen. Und das hat einfach wieder super ausgesehen. Der hat jetzt einfach einmal gemerkt, wie man das machen muss. Und der zieht es jetzt einfach durch und das funktioniert wirklich gut.
Ja, also das Design, auch wie die Levels quasi verstrickt sind, und es ist schon alles sehr logisch und echt cool. Also da muss ich auch sagen, wenn man sagt, ja, die Grafik ist irgendwie nicht ultra mega geil, aber alleine für das Level-Design ist wieder so grandios. Das ist auch noch was ich fast vergessen hätte zu sagen. Ich hatte permanent das Gefühl, dass dieses Spiel durchkonzipiert ist. Dass man sich den Anfang überlegt hat, den Mittelteil überlegt hat und das Ende überlegt hat. Dass man genau gewusst hat.
Die hatten auch genug Zeit, ne?
Ja, schon. Wobei ich bin der Meinung, dass das Spiel ja tatsächlich eigentlich so gut wie fertig gewesen ist. Und dann sind sie eben zu diesem Punkt gekommen, wo die Entwickler kriegen ja vor allen anderen Bescheid gesagt, ey, es kommt eine neue Konsole. Und wenn die das dann wissen und sehen, na fuck, dann können wir eigentlich auch direkt umswitchen. Und ich meine, überleg mal, die Texturen sind schon ziemlich gut und auch alles andere, diese ganzen Gräser und die Federn und alles.
Ja, und die Weitsicht und so.
Und die Weitsicht und alles. Und das erfordert schon eine komplette Neuprogrammierung. Und das dauert halt auch Zeit, ja. Deswegen ist das nur der logische Schluss gewesen. Und außerdem sind es Japaner und da dauert sowieso alles irgendwie länger.
Ja, aber wie gesagt, ich fand es wirklich schön, auch das Art-Design vor allen Dingen wirklich gut rausgestochen. Zusammen mit dem Level-Design, das ist ja nicht so ganz das Gleiche. Ich würde ja Level-Design vielleicht noch fast in die Gameplay-Sparte einordnen. Also wenn ich gesagt habe, sieht gut aus, dann meine ich nicht die Anordnung von Plattformen und die Größe von Räumen und so weiter, sondern da meine ich, wie die dann optisch gestaltet sind.
Ja, ich meine, alleine das Design ist ja auch, kann ja fast Grafik ausmachen, ja.
Und das ist wieder mal wirklich, wirklich gut gelungen. Also da kann ich nur beide Daumen nach oben richten und irgendwelche Statements wie, ja, sieht aus wie ein PS3-Spiel. Also da muss man teilweise pingelig hingucken, dass man im Big Picture, so im Großen und Ganzen, das dann echt so runtermachen kann oder will. Also ich verstehe es persönlich nicht, aber jedem seine Meinung. Ich fand es im Ganzen sehr, sehr schön gestaltet.
Genau, das würde ich auch sagen.
Noch kurz, weil wir ja so abgenerdet haben im PS4 Pro Podcast, auch unter anderem zu HDR. Das war jetzt ein Spiel, ich habe keinen HDR-Bildschirm hier, bei dem ich gedacht habe beim Durchspielen so, hier könnte sich so ein HDR-Screen noch oft lohnen, weil man in so einem dunklen Kämmerchen ist und dann leuchtet von außen so die Sonne rein. Also man hat den maximalen Kontrast zwischen sehr hell und sehr dunkel. Und da habe ich ab und zu gedacht, ja, HDR könnte hier doch noch ein bisschen Definition rauskitzeln aus diesem Ganzen. Was denkst du?
Ja, also ich habe mir ja tatsächlich auch einen neuen Fernseher gekauft, der nicht 4K und nicht HDR kann. Und ich fand die Wechsel aber trotzdem sehr, 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 sehr stimmig, dass man da dieses, wenn man es quasi sieht, es wird hell, dass man nur das Weiße sieht und dann geht man raus und dann kommt es quasi so langsam. Es hat auch auf meinem Fernseher sehr gut ausgesehen. Und ich meine, das ist ja auch irgendwo das Ziel der Entwickler, dass sie eben ja auch gesagt haben, die Erfahrungen sollen die gleichen bleiben. Vermutlich, ich meine, bei HDR geht's ja auch eher darum, dass die Farben noch besser rauskommen, und ich weiß es nicht. Ich habe den Unterschied noch nicht so gesehen. also noch nicht live, ich habe noch nicht irgendwo gestanden und habe Seite an Seite dieselbe Szene selber gesehen, sondern das auch immer nur von so YouTube-Videos. Und ich habe mich jetzt, nachdem wir nochmal darüber geredet haben, nochmal ein bisschen geguckt und man kann Unterschiede sehen, wenn die nebeneinander stehen, aber wenn die nicht nebeneinander stehen, da musst du wirklich das alte Bild gut im Kopf haben. Das ist jetzt nicht so wie der Umstieg von DVD auf Blu-ray, wo man schon einen Unterschied sieht, wo alles einfach schärfer ist. Ich weiß es nicht, es könnte was bringen, aber ich glaube...
Also ich sag auch, es könnte was bringen, aber ich will damit jetzt nicht sagen, dass ich das vermisst hätte. Also ich habe nicht gespielt und immer gedacht, ah Mist, das ist jetzt so mittelmäßig, mit HDR wäre es gut, ganz und gar nicht. Es war auch ohne gut. Ich dachte nur, das könnte eines der ganz wenigen Spiele sein, in denen sich HDR dann bezahlt machen könnte.
Ja, genau. Das ist dann ein Spiel, was einen Fernseher für Tausende von Euros rechtfertigt. Also deswegen, da muss man tatsächlich, glaube ich, noch ein bisschen warten. In 5 Jahren, wenn sich dann irgendein HDR-Standard auch mal durchgesetzt hat, dann können wir, glaube ich, besser darüber urteilen.
Ja, absolut. Entsprechend möchte ich jetzt hier noch kurz, wirklich nur kurz auf die Musik eingehen. Die hat mir sehr gut gefallen, mitunter auch deshalb, weil sie oft abwesend war. Und jetzt denkt man, wenn die Musik gar nicht gespielt hat, wie kann die denn gut sein? Ja, da geht es eben darum, dass man die richtig einsetzt. Es gibt bei The Last Guardian kein Dauergedüdel im Hintergrund, wie man das bei so vielen Spielen kennt. Es gibt auch sehr oft einfach keine Musik. Und dann, wenn sie wirklich Sinn macht und die Stimmung verstärkt, dann wird sie eingesetzt und da ist sie dann auch schön und passend und sonst nicht. Und das fand ich sehr, sehr gut gelöst.
Ja, da kann ich eigentlich nichts hinzufügen, das sehe ich ganz genauso.
Ich kann jetzt nicht mal hier irgendein hübsches Stück oder sowas einspielen, aber hier einfach, vielleicht hört das ja irgendein Entwickler oder irgendwer, der mal Entwickler werden will. Ich brauche keine Dauerbeschallung. Wenn es mir zu leise ist und wenn mich das Spiel zu wenig fordert und ich was hören will, dann mache ich nebenbei einen Podcast an. Aber dann ist sowieso was anderes schief gelaufen. Und deshalb macht eure Musik stimmig und setzt sie dann aber da ein, wo sie braucht, und wo sie nicht gebraucht wird, weglassen. Weil keine Musik kann auch eine Stimmung transportieren. Eine Stimmung, die gerade in diesen Fumito-Ueda-Spielen sehr wichtig ist, das ist nämlich die Leere. Eine große Leere kann ich sehr gut mit Stille unterstreichen und da brauche ich keine Musik.
Ja, das sehe ich genauso.
Perfekt. Entsprechend konnten wir das kurz halten und uns jetzt langsam der entscheidenden Frage nähern. Jetzt möchte ich natürlich noch von dir wissen, hat dir The Last Guardian gefallen? Und dann Anschlussfrage, kann The Last Guardian an die zwei geistigen Vorgänger Ico und Shadow of the Colossus anknüpfen?
Mir hat es extrem gut gefallen. Ich würde sogar so weit gehen, dass es in meiner Top 3 der besten Spiele von 2016 ist. Das wären dann Uncharted 4, I Am Setsuna und Last Guardian drin. Wie ich schon gesagt habe, das nutzt das Medium Game so aus. Also ich meine, überleg mal, Last Guardian würde nicht als Film funktionieren, das würde nicht als Comic funktionieren. Das funktioniert nur als Spiel.
Guter Punkt,
und
ja.
Und das ist einfach so einzigartig, ja. Das ist eben, was die Berechtigung für das Medium wieder hochholt und was man damit auch wieder machen kann, ja. Und dass man eben diese längere Zeit hat und diese Interaktion dazu führt, eben auch wirklich emotionale Bindungen aufzubauen. Und ich finde das ein so schönes Kunstwerk. Ich finde es echt grandios. Also, ja, mehr kann ich dazu eigentlich fast nicht sagen, wie ich das finde. Und ja, es kann anknüpfen. Wenngleich ich sagen muss, sofern ich mich richtig erinnere, war ich bei Shadow of the Colossus noch ein bisschen mehr berührt, gefasst und sonst irgendwas. Aber das könnte auch damit zusammenhängen, dass es das erste Mal gewesen ist, dass ich sowas gespielt habe. Deswegen, ich würde nicht sagen, es ist schwächer, es ist aber selbes Niveau, aber eben anders. Aber das Niveau ist das gleiche.
Okay. Ja, ich kann dir da weitestgehend beipflichten. Zuerst mal, war es ein gutes Spiel? Ja, absolut. Es war ein sehr gutes Spiel. Es transportiert sehr vieles. Es transportiert nicht nur viel. Es transportiert auch Dinge, die andere Spiele so nicht können. Und das macht es speziell. Wieder speziell, weil es macht das wieder so gefühlt wie die Vorgänger, allen voran da Shadow of the Colossus. Entsprechend auch hier die Antwort auf die Anschlussfrage, kann es anknüpfen? Aus meiner Sicht ja, kann es. Für mich ist Shadow of the Colossus immer noch Platz 1, aber dann kommt bei mir dann The Last Guardian noch vor Ico. Ja, das Fazit ist eigentlich schon fast zu einfach oder zu kurz oder ja, zu einseitig. Aber von mir, es tut mir leid, ich darf auch mal wenig kritisch sein, ausnahmsweise. Und ich kann das Spiel einfach wirklich praktisch jedem ans Herz legen.
Wenngleich es leider nicht für jeden geeignet ist, vermutlich. Also wenn man auf Call of Duty Dauer-Action-Geballer steht, wird das vermutlich denjenigen...
Ja, ich spiele jetzt auch gerade Call of Duty Modern Warfare Remastered und habe da ganz viel Spaß mit. Aber trotzdem gefällt mir das auch. Also es ist sehr schwer, da was generell... Vielleicht gerade der Call of Duty-Spieler, vielleicht ist gerade das derjenige, der mal ein Fumito Ueda-Spiel spielen sollte.
Ja, ich kann das sowieso nur jedem empfehlen. Ich weiß, das war jetzt vielleicht eine klischee-mäßige, vorurteilige Aussage, aber gut. Ich kann es nicht sagen, ich kann halt keine Ego-Shooter spielen. Ja, weil ich Motion Sickness habe. Also mir wird schlecht beim Ego-Shooter spielen. Und hier wird mir nämlich nicht schlecht. Deswegen spiele ich so gerne, will ich jetzt noch ganz schnell sagen, deswegen spiele ich so gerne japanische Spiele, weil es gibt keine japanischen Ego-Shooter.
Ja, aber wenn da so eine Bayonetta und so weiter, da...
Das ist nicht schlimm.
Das dreht sich doch auch irgendwie tausendmal um die Achse und ja, blinky blinky und dann fallen die Brüste raus und da irgendwie, da wird's dir nicht schlecht?
Nein, das ist nicht schlimm, weil es nicht von der Ego-Perspektive ist.
Ah, okay.
Nur mal so als kleiner Ausflug.
Ja, dann würde ich sagen, nähern wir uns hier definitiv dem Ende. Mache ich hier so langsam den Deckel drauf auf den 39. Game Talk. Wie immer nochmal kurz der Hinweis auf die Shownotes bzw. die Homepage an sich. Da gibt es nämlich mehr Infos. GameTalk.fm oder dann eben die Shownotes GameTalk.fm/TheLastGuardian. Da gibt es nochmal Links zu Gesagtem, wie auch schon erwähnt, die paar Videos und so weiter. Ich packe dir da auch noch ein Video rein zu Storytelling durch Gameplay am Beispiel von The Last Guardian. Auch sehr, sehr gut gemacht, auch sehr empfehlenswert. Schau dir das an. Dann gibt es natürlich auf der Homepage auch gleich einen hübschen Abo-Button. Wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann schäm dich und geh da sofort hin und klick den Button. Wenn du den Button nicht nutzen willst, aus irgendwelchen Gründen und dein iTunes schon offen hast, dann guck doch mal da rein. Da sind wir auch zu finden. Wenn du nämlich schon da bist, freue ich mich dann auch sehr über eine nette Rezension. Und wie immer freue ich mich natürlich auch über Feedback. Egal welche Art, konstruktiv am liebsten. Ich mach's kurz, gametalk.fm/kontakt. Da findest du alle Wege, wie du mich kontaktieren kannst. Und wenn du jetzt sogar denkst, ach, der Podcast, der hat mir so gut gefallen. Joey, wie kann ich dir helfen? Schau mal rein, gametalk.fm/helfen. Da gibt's 4 Wege, wie du diesem Podcast hier helfen kannst. Und Überraschung, Überraschung, alles ohne Geld auszugeben. Dann natürlich noch der ganz, ganz wichtige Hinweis, hör auch rein beim EchoCrowd-Podcast. Den Link findest du auch bei GameTalk FM oder einfach echocrowd-podcast.de. Und entsprechend danke ich jetzt auch dir, Stefan, hier fürs Mitplaudern schon zum zweiten Mal. Vielen Dank.
Ja, gerne, gerne, gerne. Hat mir wieder Spaß gemacht.
Ja, mir auch ungemein. Ich hoffe, dir da draußen hat es auch sehr viel Spaß gemacht beim Zuhören. Vielen, vielen Dank auch, dass du hier zugehört hast. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin viel Spaß beim Zocken. Tschüss.
Tschüss.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk FM. Till next time.